Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Der NCR kommt es gelegen, dass wir Hilfe anbieten und die dichten schwarzen Rauchschwaden am Horizont über Nipton untersuchen. Die Stadt ist tot. Dichter Rauch quillt aus den Straßen und Berge aus brennenden Reifen, Schutt und Fleisch begrüßen uns am Ortseingang. Aber nicht nur das. Ein traumatisierter Irrer erzählt uns, dass er irgendeine Lotterie gewonnen hat und rennt wie wahnsinnig aus der Stadt und verschwindet im Ödland. Nur eine Frage der Zeit, bis er irgendeiner der vielen Todesfallen zum Opfer fällt. In einem Laden finden wir Boxcars. Er versucht uns unter Schmerzen zu erklären, was die Lotterie ist und dass man nicht unbedingt glücklich sein kann, wenn man das Leben geschenkt bekommt. Denn ihm hat die sogenannte Legion mit Hämmern die Knie zertrümmert und ihn so zurückgelassen. Er bettelt nach Schmerzmitteln. In den Häusern der Stadt riecht es nach Verderben und wir finden nicht nur von einem der vielen Einwohner die Überreste. In einem Gebäude werden wir von einem herrenlosen Mr. Gatsi attackiert, während in einem anderen mutierte Skorpione auf uns warten. In der Stadthalle von Nipton wimmelt es von abgerichteten Hunden, welche Jagd auf die armen Seelen machen, welche hier Unterschlupf gesucht haben. Doch bevor wir die Stadthalle betreten, wartet eingerahmt von gekreuzigten Ödeländern die Legion auf uns. Vulpus Inculta und seine Frumentari sind verantwortlich für das Massaker von Nipton, die Auslöschung einer gesamten Siedlung unter brutalsten Maßnahmen. Aber wer versetzt das Ödland der Mojave in Angst und Schrecken? Wer zermürbt die NCR mit Terroranschlägen und Propaganda? Wer ist die Legion?
So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge NewgirlCast. Und wie ihr schon mitbekommen habt, es geht um die Legion. Schöner Auftakt in Nipton auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, New Vegas macht das immer großartig mit. Man geht in die nächste Stadt und lernt jemand Neues kennen. Und die Legion hat echt einen krassen Auftritt. Also die kommen da nicht so einfach daher, sondern die kommen richtig mit Tamtam. Ja, was ist die Legion überhaupt? Das ist halt eine große militärische Sklavenmacht, hauptsächlich im Südwesten gelegen. Sie orientieren sich am Römischen Reich, was natürlich den ganzen Look ausmacht von ihnen. Das ist halt auch spannend auf jeden Fall, so auch von den ganzen Kostümen her. Genau, sie stehen für Gehorsam, Disziplin und Eroberung. Also sie erweitern ihr, wie würdest du es sagen, Kaiserreich?
Territorium, oder?
Territorium ist ein gutes Wort. Immer weiter. Ja. Genau, und sie ist im Prinzip der Gegenspieler zur NCR. Besonders in Fallout New Vegas, weil die treffen sich da und haben halt ein paar andere Ansichten über das Ganze. Und beide wollen halt in der Mojave Fuß fassen.
Ja, obwohl andere Ansichten, das steht der Legion im Grunde immer nicht im Wege, weil das ist auch eins der großen Mottos von Edward Sullo oder Kaiser, dem Anführer der Legion. Denn der, sag ich mal, übernimmt auch viel aus anderen Kulturen, die er sozusagen vernichtet. Also er hat schon irgendwie so ein bisschen das Motto, ich nehme mir das Beste von denen mit und lass das hier mit einfließen. Das ist eigentlich auch ganz spannend, ne?
Also richtig assimilieren alles.
Ja. Ja, aber ist ja im Prinzip auch das, was die Römer damals gemacht haben, ne?
Was sie dann noch zu Fall gebracht.
Ja, ja, klar. Also, ne? Hat einen Grund, warum es das nicht mehr gibt. Naja, also der spätere Kaiser oder Caesar, wie man wirklich richtig sagen würde, ist Edward Sullo. Und der wuchs bei Anhängern der Apokalypse auf. Der hat eine krasse Ausbildung genossen, was jetzt Geschichte, Sprachen und Anthropologie angeht. Und im Jahr 2246 reiste er mit einer Expedition in Grand Canyon. Da gab es aber die Caesar's Legion noch nicht, ne? Das darf man nicht falsch verstehen, um dort so Stammeskulturen zu erforschen. Wer jetzt Honest Hearts schon mal gespielt hat oder schon mal was von Joshua Graham gehört hat, den ist der Grand Canyon natürlich nicht ganz fremd im Fallout-Universum. Denn dort traf Edward dann den lieben Joshua Graham, seinerseits ein Mormonenmissionar. Der Typ ist so ziemlich behütet aufgewachsen und kommt aus New Canaan. Das ist ein Mormonenstamm und ist da in relativer Sicherheit aufgewachsen. wurde halt ja unter dem Glauben der Mormonen erzogen und wurde als junger Mann ausgesandt, um das Wort Gottes zu verbreiten. Und den Edward Solo, den späteren Kaiser, das ist einer seiner ersten Jünger, der ihm folgt, weil er halt so an seinen Lippen hängt. Und im Prinzip ist Joshua erst auch der Anführer dieser Gruppe. Dann ziehen die halt weiter und weiter und lernen dann den Stamm der Blackfoots kennen. Da entsteht aber das nicht so ganz klar, ob die Blackfoots von Anfang an feindselig waren oder ob da eher ein Missverständnis entsteht. Auf jeden Fall wird so diese kleine Gruppe aus Jüngern und auch Joshua Graham werden von denen gefangen genommen. Jetzt haben die ja schon viel über diese ganzen Stämme gelernt und sehen jetzt auch in der Gefangenschaft diese Blackfoots wirklich aus erster Reihe. Und dem Edward Shallow gefällt halt so ein bisschen so dieses Potenzial, dieses militärische Potenzial, diese Gewalt und auch diese Hierarchien, die da herrschen und dieses Potenzial, was schlummert in diesen Stämmen. Also was könnte man damit alles so anrichten? Und hat dann da kurzerhand das Ruder übernommen, hat quasi mit Joshua gequatscht und durch sein Wissen in Geschichte etc. hat dann halt Edward das Ganze übernommen. Und die haben da dann quasi die Meuterei auf der Bounty angezettelt oder eher so ein Sklavenaufstand und wie unter Spartakus. Und haben das Ganze da übernommen. Hat dann mit den Blackfoots zusammen ihre ganzen Feinde besiegt und haben nach und nach alle anderen Stämme da im Grand Canyon unterworfen. Und so hat Edward Shallow die Caesar's Legion quasi gegründet, denn 2247 hat er sich selbst zum Kaiser bzw. zu Caesar ernannt und gekrönt, ja. Alle eroberten Stämme, jeden, den er besiegt hat da, die mussten komplett diese Identität der Caesar's Legion übernehmen. Und Namen, Sprachen und Traditionen wurden durch die Kultur der Legion ersetzt. Und aus diesen ganz vielen kleinen gesplitterten Stämmen ist halt eine riesige Militärmacht geworden. Und was ich schon meinte, die übernehmen immer so Kleinigkeiten auch von Kulturen, die ihm halt zusagen, wo er sagt, das ist nützlich, das nehmen wir jetzt bei uns mit auf. Und das ist ja ganz signifikant fürs Römische Reich.
Ja, ganz, ganz spannend ja für die erste Entstehung des Ganzen, fand ich. Ich habe mal eine Romanreihe gelesen, so ein Fantasy-Roman, wo in der fernen Zukunft Raumschlachten quasi nur noch heilloses Chaos waren, weil einfach Strategie in einem ewig dauernden, also der dauert mehrere tausend Jahre, der Krieg, völlig obsolet wurde. Und es ging einfach nur darum, du hast den meisten Ruhm erlangt, indem du am schnellsten nach vorne geprescht bist und die meisten Schiffe vernichtet hast. Und wer dann am Ende noch überlebt hat, ne, 100 Schiffe gegen 100 Schiffe, der hat gewonnen. Und so ähnlich ist es ja so ein bisschen mit den Stämmen auch. Also das ist ja völlig barbarische Kriegsführung, wenn du mal so ins Wasteland guckst. Da ist ja wenig Fraktionen, die wirklich mit Strategie vorgehen, weswegen ja auch die NCA so erfolgreich ist, weil die halt schon irgendwie ein bisschen Plan haben. Und hier hat er halt auch dann jetzt aus den Stämmen halt eine wirkliche, ja, militärisch funktionierende Einheit geformt, ne? Und das ist halt das Besondere daran. Warum hat Edward Solo jetzt die römische Kultur genommen? Und zwar war er ja, wie wir festgestellt haben, wirklich gut ausgebildet und so weiter und fand vor allem, dass das römische Reich durch seine Struktur, aber auch durch das Multikulturelle, was dort drin kam und so weiter, durchaus ansprechend. Und er kam zu dem Schluss, dass Rom halt nicht wegen der Demokratie so erfolgreich war, was ja auch in Großteilen der Geschichte dann tatsächlich auch nicht stimmt, weil, ne, Rom war nicht durchgehend Demokratie, sondern zu seinen erfolgreichsten Zeiten ja durchaus eher eine Diktatur, sondern Rom war deswegen so erfolgreich, also das Römische Reich, weil Disziplin, Militär und eine ganz, ganz klare Hierarchie herrschte, was halt dazu geführt hat, dass ja wenig Fragen aufkamen und so weiter und so fort. Jetzt unternimmt er ja diese Expedition dahin und vorher war er sowieso ein ganz großer philosophischer Freund auch von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, einem deutschen Philosophen aus der heutigen, also nicht aus der heutigen Zeit, sondern aus den 1930ern, 20ern, der durchaus Thesen aufgestellt hat, in denen er sagte, also verschiedene Kulturen werden dadurch stark, dass sie sich an anderen Kulturen reimen.
1831 schon gestorben, also.
Oh, okay, ja, guck mal.
Der ist 100 Jahre vor Marx und Engels, bevor die ihren Durchbruch hatten, ist der schon gestorben. Aber auf Hegel beziehen sich tatsächlich viele große Köpfe der deutschen Philosophie. Und der ist ja bekannt auch für die Dialektik so. Also das war schon für die Zeit crazy. Gibt's ein gutes Zitat, glaube ich, von Joint Venture, und dann las ich Hegel, und in Hegel stand die Regel, dass die Gier nach Geld zu Gutem führt auf dieser Welt.
Dann haben sich zumindest diesen einen Aspekt aus dem ganzen Raum, also aus dem, was man so, jetzt halt aber immer so ein bisschen die Frage, wie groß war die Möglichkeit, Hegel wirklich zu studieren, und inzwischen ist ja Hegel auch durchaus häufiger überarbeitet worden und auch nicht das Nonplusultra.
Naja, aber wenn man sich so 100 Jahre später anguckt, da gab es ja doch die Lager der Hegelianer sozusagen.
Ja, voll. Also
der war
der hatte seine Zeit.
Figur und ist das heute auf jeden Fall auch noch. Ne?
Und ist ja auch gerade, wenn wir uns den französisch-preußischen Krieg, der dann ja auch gipfelt im französisch-deutschen Krieg, angucken und so weiter. Wenn wir uns die angucken, ist es ja tatsächlich genau diese Philosophie, die Preußen ja auch vertrat. Wir brauchen einen ebenwürdigen Gegner nach der französischen Revolution, damit wir als Nation wachsen. Ja, also das ist ja durchaus beabsichtigt, dass da Feindbilder in Form von Österreich und auch Frankreich aufgebaut werden. Und ähnlich ist das hier halt auch. Ne? Also hat sich auch von Anfang an ganz klar die NCR als großen Gegner ausgesucht. Nicht etwa, um mit denen irgendeine Koexistenz zu haben, sondern es muss einen großen Krieg zwischen diesen beiden Fraktionen geben, um quasi... Der Gewinner ist dann quasi derjenige, der die Gesamtmacht über alles kriegt. Er hat sich selbst natürlich als dieser gesehen, dass er auf jeden Fall gewinnen wird. Aber das ist quasi so die These, die er vertrat, und hat darauf dann halt das römische System mit dieser absoluten Disziplin, mit dem Drill und so weiter, aber auch mit der Konstellation, wie Truppen überhaupt dargestellt werden, wie Truppen aufgebaut werden und so weiter eingeführt. Und ist ja auch, also besonders ja, liegt er ja viel Wert auch tatsächlich auf den Nahkampf und so weiter seiner Kriegsführung. Und ja, ist so dann halt auch durch starke Einführung. Ich meine, also wenn wir ehrlich sind, er hat ja jetzt wenig aus der wirklich römischen Kultur übernommen. Ne? Es ist so ein paar Grundprinzipien. Alle, die es nicht wert sind, in dem Grundsystem zu leben, werden als Sklaven gehalten. Alle, die nicht quasi das Bürgerrecht innerhalb der Legion besitzen, werden
ab. Ich finde das auch spannend, dass Kaiser sich auf Hegel bezieht, der ja fast 2000 Jahre nach dem Römischen Reich existierte, und dann trotzdem so ein, sag ich mal, totalitäres Römisches Reich möchte.
Ja, es hätte, also theoretisch, da er ja so ein großer Hegel-Fan ist, hätte, wie gesagt, Preußen oder sowas viel mehr Sinn gemacht.
Ja, oder wenn du Hegel weiterspinnst, also auf Hegel basiert ja auch der wissenschaftliche Sozialismus, ne? Also
genau. Also da
hätte
es ganz andere Staatsformen gegeben, die da besser waren.
Nein, ich will Rom. Ich wette mit dir, es liegt alles an den coolen Anzügen.
Also an den coolen Anzügen, und ich wette Farbe Rot. Das war seins. Und er hat sich überlegt, oh geil, rote Uniform, aber nach ich mag Deadpool. England nicht.
Da sieht man das Blut nicht so sehr. Ach so.
Rote Uniform, aber als Amerikaner kann man England nicht mögen. Das geht einfach nicht. Also von daher musste das dann rein. Genau, und er baute quasi so, er hat sich halt auch da wieder, wie bei Hegel ja auch, nur die Bereiche rausgenommen, die er halt als nützlich nahm, ne? Und gleichzeitig, was er halt nahm, und das hast du eben auch schon angesprochen, ist dieses Assimilieren von kleinen Parts aus Kulturen, die man besiegt. Und das tat das Römische Reich ja auch schon, ne? Da wurde dann das Gladius übernommen, weil man feststellte, oh, die Griechen hatten, die Spanier hatten da ja schon irgendwie schon ein ganz geiles Teil. Oder auch andere Sachen, ne? Jeder Krieg, den Rom führte, brachte quasi das Militär dazu, neue Strategien zu entwickeln, die man vom Gegner einfach geklaut hat. Ne? Gerade hier Zweiter Punischer Krieg, Einsatz von Kavallerie und so weiter. Die aber dann im Grunde, da Rom gewonnen hat am Ende, dann Rom viel stärker gemacht haben. Ne? Es wurde immer schön kopiert, wie man es so schön nennt. aber halt erfolgreich hochkopiert. Und das ist halt das, was ja, er auch gemacht hat.
Das ist diese bekannte Technologieoffenheit, oder?
Ja. dieses Hochkopieren, genau. Nee, wer ist technologieoffen, wie ich das verstehe, was bei uns immer als technologieoffen genannt wird, dann wäre er ja wieder zurückgegangen zu Verbrennermotoren,
definitiv. Ah ja, genau. Ja, stimmt. Aber die hatten ja schon die fusionsbetriebenen Autos.
Genau, also da wäre technologieoffen halt ja völlig wieder zurück zu nicht mehr vorhandenem Erdöl.
Ja, ich glaube, bei New Vegas waren ja ursprünglich mal Motorräder geplant, dass das im Spiel implementiert ist. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Kaisers Recken alle auf Motorrädern fände ich sehr, sehr geil.
Ja, mega. Oh ja. So eine schöne Motorradkavallerie, das wäre schon ganz geil.
Und selbst auf dem Motorrad durch die Mojave wäre schon Peak.
Auf jeden Fall. Kommen wir zur Ideologie der Legion. Ja, was du schon gesagt hast, Gerrit, ganz richtig. Kaiser glaubt halt, dass Demokratie zwangsläufig im Chaos endet. Und das ist auch, ich finde das spannend, dass wir das jetzt besprechen, weil ich hier gerade so ein Paper gelesen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, das ist eher ein, ja, so eine Schrift. Es ging darum, dass ja durch KI so viele Arbeitsplätze wegfallen und dass Demokratien mit zu viel Armut auf Dauer nicht tragbar sind. Also das fand ich dann auch spannend, dass Kaiser glaubt, dass Demokratien dann im Chaos enden, was ja unter den Zuständen, welche im Ödland herrschen, definitiv dann auch dadurch bestätigt wird. Ne? Also wenn ja, die Leute wählen und der Wohlstand sowieso nicht erreicht werden kann, warum sollen sie denn noch wählen?
Ja, und auf der anderen Seite ist es ja aber so, dass das gerade, also für jeden Studierenden, ja gerade das der römische Exportschlager war. Es gab zwar so eine Mittelschicht, also jetzt die Bürgerrechte hatten, das war die breite Mittelschicht, denen ging es jetzt nicht so mega geil, ne, das war eher so der Pöbel, sag ich mal, aber trotzdem ging es denen im Verhältnis zu vielen anderen gut, die hatten fließend Wasser im Haus, hatten eine gewisse Form von freie Bildung, also von daher, ne?
Ist immer die Frage, wo du die Messlatte hinlegst, ne?
Ja, genau.
Naja, und durch seine Beobachtung der NCR findet er die halt super dekadent, natürlich durch ihre Außenwirkung und durch diese Ideale, die sie angeblich vertreten, aber sieht halt auch den innerlichen Zerfall, der ist ja nicht blöd. Und er träumt halt von einer absoluten Ordnung, ihn als Kopf von dem Ganzen und das ist auch am Ende der große Knackpunkt der Legion, weil viele Leute, die sich ein bisschen mit der Legion auskennen, die sagen halt, sobald Kaiser tot ist, wird die Legion zerfallen. So, weil wenn du natürlich alles, was nur unter dir ist, klein hältst, außer deinen kleinen Stab an Phönizier, gar ne, Prätorianern heißen die ja bei denen, alles, die sind noch ein bisschen besser gestellt und alles, was da drunter ist, sind einfach nur asoziale Incels und darunter kommen nur noch Sklaven. Da ist dann halt nicht mehr viel, was nach dir kommt. Und das ist halt ein Riesenproblem. Ne? Und wie gesagt, individuelle Freiheit existiert halt im Prinzip überhaupt nicht in der Legion. Das ist einfach nicht vorhanden. Das sind alles Leute, die auch wirklich dann im Gegensatz zu ihm, der ja super gebildet ist, hat der ganze Rest fast gar keine Bildung genossen. Leute, die er irgendwie aufliest und die für ihn nützlich sind, die gebildet sind, die steigen auch relativ schnell in seine Prätorianergarde auf. Frauen und Legion, das ist auch so ein Thema.
Schwierig.
Wer die Serie geguckt
das
hat.
Das ist so spannend, ne? Weil Frauen im alten Rom ja durchaus den Männern fast gleichgestellt waren, zumindest in den höheren Schichten.
Ja, das Problem ist, glaube ich, halt, ich finde das mit dem, klar, dieses ganze Incel-Ding, dass das der Begriff so, sag ich mal, die Mitte der Gesellschaft erreicht hat, das ist erst 10 Jahre nach Fallout New Vegas passiert, schätze ich jetzt mal so grob. Aber das trifft's, finde ich, total gut, ne? Also dieses Frauen sind im Prinzip nur Gebärmaschinen oder halt Sklavinnen und das ist ja in der Serie auch so furchtbar, wo diese Sklavin zu Lucy sagt, ja, kannst nur beten, dass du von den richtigen Leuten vergewaltigt wirst, ne? Also ganz, ganz furchtbar. Mhm. Und ja, das zeigt, finde ich, ziemlich gut, was in der Legion so abgeht. Und das kommt auch im Spiel immer krass rüber, ne? Wenn du dann, da gibt's so eine Händlerin unten bei der Arena. Und wenn du denn da das erste Mal bist bei der Legion da auf der Insel oder auf dem Berg da und dann sagst du, na, was machst du denn hier eigentlich? Und so, und sie so, ja, du darfst eigentlich überhaupt nicht so viel mit mir reden und so, ne? Also, und finanzierst du dir so deinen Lebensunterhalt? Nee, ich muss das hier machen, so, ne? Die meisten überleben gar nicht so lange wie ich. Ich ja, also ganz, ganz Wahl. Schlimm. Stärke entscheidet da halt total über den Wert eines Menschen. Stichwort Arena-Kämpfe und sowas, ne? Und
da muss man
Schwäche,
aber auch dazu sagen, als Frau kannst du da gar nicht dran teilnehmen.
Nee, genau.
Die lassen dich ja gar nicht, wenn du weiblichen Spieler bist und dann zu den Arena-Kämpfen gehst. So, nee, du nicht.
Genau.
Du hast hier andere Sachen zu tun.
Was ja aber auch dann so eine Mythologie ist, die Kaiser kreiert, weil wo würden wir da hinkommen, wenn wir auf einmal einer Frau erlauben, da teilzunehmen und die besiegt nachher noch seine Prätorianer so. Mhm. Das würde natürlich das ganze Gebilde ins Wanken versetzen, ne?
Das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen steile These und Frage meinerseits. Wie viel von Graham und dem Mormonensein da mit reinspielt? Weil auch deren Gesellschaft ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass die für Gleichberechtigung der Frauen
ja,
im Verhältnis zum Mann stehen. Ne?
Ja, ist natürlich eine krasse Glaubensgemeinschaft, aber ich weiß auch zum Beispiel, dass vor gar nicht so vielen Jahren die Mehrfachehen in einigen Bundesstaaten bei Mormonen noch sehr normal waren.
Ja, genau. Aber
also natürlich nur, dass der Mann mehrere Frauen hat, nicht, dass eine Frau mehrere
Männer
hat.
Nicht andersrum, nee.
Also ganz ehrlich, das wäre ja Sodom und Gomorra.
Ja, genau, aber deswegen ja meine Frage, wie viel quasi in diesem, weil er ja schon, auch Joshua Graham, aber also schon ja, ne, dem ist er ja schon anfänglich schon gefolgt, weil der halt ein krasser Redner war.
Ja.
Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel Einfluss dann der Mormonenanteil da auch mit reinspielt.
Ist ein spannender Ansatz, weil ich hatte auch gerade über Mormonen so ein bisschen mehr gelesen und so, weil bei In die Dunkelheit wurde ja mal kritisch hinterfragt, was Mini-Wargaming Dave eigentlich mit dem Geld macht, was er jetzt über sein Exklusiv-Content für Trench Crusade so einnimmt und sowas. Und da gibt's jetzt ja auch die Mormonen, die man spielen kann. Und Mini-Wargamer Dave ist ja auch ein Mormone. Und dann wurde halt so gefragt, ja, als Mormone musst du aber so und so hohen Prozentanteil deines Einkommens direkt an die Kirche spenden.
Ja.
Und in dem Moment, wo man das natürlich kauft, unterstützt man natürlich Mormonen. Erstmal klingt das nicht so schlimm, aber wenn man sich dann ein bisschen mit Mormonen auseinandersetzt, ist halt die Frage, möchte man das unterstützen? Und darüber bin ich halt auch auf diese Vielfachehen und so gekommen. Und es ist natürlich eine persönliche Frage, ob man das in Ordnung findet oder ob man vielleicht sein Geld dann doch jemand anderen Leuten geben möchte.
Und da finde ich tatsächlich den Aspekt der Vielfachehen, das klingt ja so harmlos, ne? Da darf halt ein Mann mehrere, aber ich finde, also ich habe auch mehr darüber gelesen grundsätzlich und ich finde, das ist schon krass, also dass das als Glaubensgemeinschaft so durchgeht, aber da gibt es ja sowieso in den Staaten viele Glaubensgemeinschaften, Sekten, die einfach, wo ich so denke, so ui, also auch das Verheiraten von so 12-Jährigen schon ist bei dem Mormon nicht das große Problem.
Ja, wir wollen uns hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil dafür kenne ich mich zu schlecht damit aus. Aber ich finde deinen Ansatz gut. Ich kann mir vorstellen, dass die Entwickler sich schon da was dabei gedacht haben, dass sie Mormonen mit ins Boot geholt haben da in dem ganzen Lore. Weil generell ist ja Religion und Fallout, ich sag mal zumindest unsere heutigen Religionen und Glaubensgemeinschaften sind da ja doch eher am Rande, ne? Also ich finde, Joshua Graham ist so der Erste, an den ich mich erinnern kann, wo ich sage, okay, da wird doch das Christentum und Mormonen und sowas zitiert und wirklich mal in die Mitte des Geschehens gerückt. Das ist ja sonst bei Fallout eher selten, oder Kelly? Hast du da irgendwas im
Fallout
Sinn?
Fallout 3. Bei Point Lookout hast du ja auch die eine, die das Christentum versucht zu verbreiten.
Stimmt, ja.
Ich habe ihren Namen wieder vergessen, aber ja.
Und dann hast du ja die Sekten, aber das kommt ja auch erst später mit Mothman. Später halt erst, ne?
Und die beten ja dann den Mottenmann an. Also
ja, genau.
Mir ging es jetzt eher um große Religionen. Jetzt so der Islam zum Beispiel spielt überhaupt gar keine Rolle bei Fallout.
Nee, also ich finde auch Christentum spielt keine Rolle, weil
genau, das meine ich ja. Das finde ich Joshua Graham, der erste große Charakter im Spiel, der das irgendwie wirklich thematisiert und dann für den das dann wirklich auch wichtig ist, ne? Aber sonst hat man ja wenig.
Ja, genau. Aber im Spiel selber, wie du ja schon mehrfach jetzt gesagt hast, gar nicht, finde ich.
Hm. Ja, ist spannend, dass sie dann die Mormonen mit reingenommen haben. Aber gut. Ja, vielleicht ist da was dran. Da gehen wir nochmal drauf ein, weil wir machen auf jeden Fall ja noch eine Folge zu Honest Hearts und da werden wir auch ein bisschen mehr über Joshua Graham noch sprechen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich dann nochmal mehr reinwühlen würde. Wenn ihr Bock darauf habt, dass wir dann auch tatsächlich mal ein bisschen kritisch mit den Inhalten der Mormonen uns auseinandersetzen, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin für Religionskritik bin ich immer zu haben. Wo wir auch schon bei Kreuzigung wären. Dann, das Ding ist, so Versagen, wir haben ja schon gesagt, Schwäche wird konsequent bestraft. Also da jetzt irgendwie zu sagen, Mensch, lass uns doch mal darüber sprechen oder so und geh mal in dich, hör mal auf deinen moralischen Kompass, kommt generell nicht so gut an bei der Legion. Und genauso wie Versagen auch innerhalb der Legion, ne? Also selbst wenn du da relativ hochrangig bist, dann kann das zum Dezimieren ganze Einheiten führen. Das ist relativ heftig. Also das kann zum Beispiel Vulpus Inculta, der Typ, hat ja diese Funktion, wie wir ihn dann als Mr. Fox in Nipton treffen, die hat er ja auch nur inne, weil er mal richtig schön verkackt hat. Weil der mal bei einer großen Schlacht einfach gesehen hat, okay, es ist jetzt viel sinnvoller, wenn ich mit meiner Einheit hier ausbreche und den Feind gerade an seiner Schwachstelle treffe. Das sieht nur mein Kommandant gerade nicht. Das hat er gemacht, hat nachher auch zum Sieg in der Schlacht geführt. Aber es wurde halt gesagt, das waren nicht deine Befehle, Junge. Und deswegen wurde er in so eine andere Rolle verbannt sozusagen. Und ist seitdem eher so Spion und Speer und Koordinator für Terrorangriffe, als da wirklich noch bei den Prätorianern mitzuspielen. Also auch sowas kann passieren. Du wirst nicht gleich gekreuzigt. Obwohl das so die gängige Bestrafung für so, ja, sag ich mal, Siedlungen sind, die nicht nach der Legion tanzen sozusagen. Da wird aber dann, weil das natürlich auch sehr abschreckend ist, ne, in der Wüste Leute an Kreuze zu hängen,
klar,
schon hart.
Auch hier aber wieder so ein Teil, wo ich sage, wie groß war das, das Wissen, was Swallow, also Caesar, wirklich hatte. Natürlich war er super ausgebildet für die Zeit, aber wie viel wusste er wirklich denn auch im alten Rom? War Kreuzigen, ja, natürlich kennt man das, weil Christus und so weiter und so fort. Das wurde auch durchaus mal angewandt, selten mit Nägeln, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und vor allem auch nicht so häufig. Also das wurde nicht so inflationär benutzt wie
ich glaube, genau das ist es. Er hat halt seine Bildung vom oberen Rand abgeschöpft. Und da ist, wenn wir an Römer denken, denken wir an den Typen, der Jesus mit dem Speer gepiekst hat und dass er am Kreuz hing.
Und
Fallout werden die, glaube ich, nicht an die Kreuze genagelt. Die werden meistens dran gebunden, ne?
Ja, genau. Ja, also von daher, das ist gefühlt ein sehr oberflächliches Wissen, was manchmal ein bisschen in die Tiefe geht, wo er daraus geschöpft hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sich wirklich inhaltlich damit stark auseinandergesetzt hat, sondern das ist eher so, hey, das klingt cool, da nehme ich auch nochmal was, aber es bleibt immer eher an der Oberfläche. Natürlich sind Kreuzigungen, wenn du so einen ganzen Weg, wie wir in Game of Thrones auch haben, ne, alle 50 Meter da so ein Kreuz hast oder so einen halben Dorfplatz voll kreuzigst, ja, natürlich ist das ein unglaublich ekelhafter, einschüchternder Moment.
Auf jeden Fall. Wurde auch vielerlei in Popkultur zitiert. Ich weiß noch, als ich mit, keine Ahnung, 9 Jahren Mortal Kombat geguckt habe, wo sie dann in Outworld sind, da sind ja auch diese ganzen gekreuzigten Dämonen da auf diesem Pfad. War schon damals beeindruckend.
Und wir dürfen nicht vergessen, sie kreuzigen die Leute an Telefonmasten.
Ja.
Das finde ich auch irgendwie immer noch.
Ja. Wenn uns das Ödland diese schöne Form schon gibt, warum soll man sie nicht nutzen?
Das finde ich aber perfektes Recycling. Also die stehen ja auch in regelmäßigen Abständen an Wegen. Die laufen ja nicht
irgendwo. Upcycling im Prinzip. Ja, genau. Im Prinzip ist es Upcycling.
Das ist mega.
Und das Gute ist ja auch in Amerika, die haben ja auch einfach heute auch noch innerstädtisch ein Stromnetz aus dem Arsch. Also wo man bei uns ja unter keinen Umständen im Prinzip sich an so Telefonmasten verletzen könnte oder an Strommasten, weil die einfach viel zu hoch sind. Wir besitzen ja seit Jahrzehnten so eine tolle Erfindung namens Umspannwerk. Dadurch kann dir ja, wenn du nicht gerade da hochkletterst, im Prinzip nichts passieren. Die Amerikaner hingegen, die benutzen noch diese tonnenförmigen Transistoren, sind das, glaube ich, die dann direkt vor Ort den Strom umwandeln. Und das ist ja mega gefährlich. Also die hängen ja auch super tief. Und wenn du hohe Luftfeuchtigkeit hast, dann hörst du es quasi so einen Meter über deinem Kopf richtig schön knacken. Ne?
Ja, wir haben ja hier tatsächlich auf dem Land durchaus auch noch so richtig Telefonmasten.
Ja.
Die hängen halt so etwas höher als die normale Höhe eines, also so in so 3,5-4 Metern vielleicht.
Mhm.
Und das ist bei denen halt Standardhöhe für wirklich Hochspannungsleitung.
Ja, genau. Ja.
Also das ist total krank.
Und denn jedes Haus hat einen eigenen Transistor, wo das runter moduliert wird.
Ja.
Und das ist, ist aus deutscher Sicht einfach unglaublich.
Wobei ich das auch bei denen auch so witzig finde, dass du quasi den Sicherungskasten für die Hauptsicherung immer von außen hast.
Ja, genau wie der Wasserzähler.
Aus dem Haus raus, um an den Kasten zu kommen.
Das ist beim Wasserzähler so geil. Die hängen einfach in Oklahoma City, ist das zumindest so. Es wird da wahrscheinlich staatenmäßig auch wieder unterschiedlich sein. Aber in Oklahoma City ist mir das extrem aufgefallen, dass die immer mit so Kunststoffrohr kommt die Wasserleitung aus dem Boden an der Grundstücksgrenze, dann ist da Absperrventil Wasserzähler und danach geht's 90 Grad wieder runter in die Erde. Das heißt, dieses Stück, und ich sag mal, Oklahoma hat sehr heiße Sommer, steht halt immer in der prallen Hitze, wo ich mir so denke,
Legionellen.
Ja, ich sag mal, na, Legionellen, ja, gut, auch ein Problem, aber generell so Biofilm und sowas, ne?
Ach, schön, ja.
So. Wir haben über New Vegas gesprochen und da ist die Kacke am Dampfen. Wie sieht's denn überhaupt in der Expansion bis New Vegas aus, Kelly?
Ja, die Legion ist ja erobert große Teil Arizonas und ja, da ist ja dann nicht mehr so weit. Und die haben auch viele Gebiete in New Mexico, Teile Utahs. Also das ist schon sehr nah. Also sie sind dann immer näher gekommen an die Mojave. Im Prinzip ist das dann das nächste, was da kommt. Also der logische Schluss ist dann halt, muss dann die Mojave sein. Colorado haben sie noch ganz viel. Genau. Es ist auch ein geiler Name. Flagstaff ist die Hauptstadt der Legion. Wisst ihr, wo der liegt? In welchem Bundesstaat? Oder wurde das nie konkretisiert?
Arizona ist das.
Ja. Arizona, ja. Aber gut, Kaiser ist ja mit, also Caesar ist ja mit seinen Leuten dann nach New Vegas gegangen, um da weiterzumachen. Also die Statistik ist auch krass. Mehr als 80 Stämme assimiliert und oder vollständig ausgelöscht. Das ist auch so, boah, läuft gut bei denen. Ja, und fast das komplette Gebiet östlich des Colorado Rivers haben sie halt unter ihre Fittiche gebracht. Habe ich schon gesagt, das logisch nächste Ziel ist halt die Mojave-Wüste. Das ist das, was jetzt als nächstes kommt. Und das, was ich auch, glaube ich, für die sehr lohnen würde, wenn sie es erobern könnten. Besonders wegen dem, was ist in der Mojave ganz besonders? Richtig, der Hoover-Damm.
Ganz kurz, bevor wir zum Hoover-Damm springen.
Gerne.
Ich finde es ja spannend, dass ja die Legion sich gegründet hat, so zu der Zeit, wo Fallout 2 spielt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die wurde aber erst in New Vegas und so. Ja, ich weiß, ne, das ist später erst erfunden worden, obwohl es da. Und trotzdem ja einen so großen, starken Machtblock bildet im Verhältnis zur NCA. Wobei natürlich auch die NCA stark mit der Enklave zu tun hatte. Ne? Also die hatte schon große Probleme, aber find ich krass, dass das sich so einfach so aufbauen konnte.
Ja, ist ja kein Vakuum, das Ganze. Also Geschichte passiert ja, es passiert ja nichts. Also passiert ja nicht nichts, während Fallout 1, Fallout 2 spielt. Die Welt ist ja groß. Du kriegst ja nur diesen kleinen Part mit und diese kleine Zeitachse, wo du dann gerade bist. Deswegen finde ich es immer schön, wenn die dann noch ein bisschen was dazu dichten.
Fände ich aber cool, wenn irgendwann vielleicht mal ein Fallout 2 Remake kommt, offiziell. Das wäre richtig Träumchen. Wenn da dann irgendwie so ein Flüchtlingskonvoi oder so, die von der Legion, von den Anfängen erzählen und ja, so, das wäre schon geil. Das wäre schon richtig stark. Die
irgendwo aus dem Canyon kommen.
Ja. Das fände ich schon richtig, richtig gut.
Ja, aber lass uns zum Hoover dann kommen, denke ich mal.
Ja, Hoover-Damm ist quasi ja immer noch erstens nicht nur ein Monument, sondern hat den Atomkrieg ja tatsächlich auch relativ unbeschadet überstanden und bildet natürlich auch technologisch und machtpolitisch natürlich ein großes Bollwerk. Ne? Erstens großes Reservoir für, in Anführungsstrichen, Frischwasser, weil klar, auch da haben wir zum Teil radioaktiv verstrahltes Wasser. Aber die Turbinen und so weiter, also du hast dort die Möglichkeit, an Elektrizität zu kommen. Und das ist natürlich ein Riesenpunkt, dass du jetzt nicht irgendwo irgendwas betreiben musst oder sowas, sondern du hast dort wirklich noch Ökostrom, der dort halt vor Ort produziert wird. Und es ist ja deswegen schon für Caesar ein logischer Punkt, weil er sucht ja diesen Konflikt mit der NCA. Ne? Also, es baust sich ja alles darauf hinaus. Es geht ja gar nicht darum, dass man sagt so, oh, die haben das schon oder da könnte das Strategie und so weiter. Es soll ja diesen Clash geben, um herauszustellen, dass, also er will ja, dass die Legion die NCA frisst, weil er ja der Meinung ist, auf jeden Fall, das wird passieren. Und Joshua Graham führt diesen Angriff dann als Legat an und marschiert mit den Truppen, die halt mitgeschickt wurden, auf den Hooverdamm. Die NCA schlägt die Legion allerdings dann sehr entscheidend. Also das ist nicht so, dass das nur irgendwie so sondern sehr entscheidend am Hooverdamm. Und die Truppen, die ausgesandt wurden, werden auch zum Großteil vernichtet. Und jetzt ist was sehr Spannendes, wo wir ja auch schon drauf eingegangen sind, dass Caesar halt nicht etwa sagt, okay, es ist ein militärischer Rückschlag, wie es vermutlich im alten Rom passiert wäre, sondern er macht halt Joshua Graham persönlich für diese Niederlage verantwortlich und sagt, ne, also dem er mal gefolgt ist und sagt dann halt auch so, okay, hey, du, das ist, sind nicht die Truppen, die schuld sind oder so, ne? Du hast strategisch Scheiße gebaut, deswegen übergießen wir dich jetzt mit Pech, zünden dich an und stoßen dich in den Grand Canyon. Da jetzt auch die Frage, wer, also wie doll waren da Tolkien-Fans bei, die dann einfach mal da ein bisschen geklaut haben.
Ah, schön.
Guter Hin. Ja, finde ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, Joshua Graham, cooler Charakter, den wir auf jeden Fall auch noch näher besprechen werden.
Auf jeden Fall. Und wurde dadurch halt auf jeden Fall als Verräter innerhalb der Legion gebrandmarkt, ne?
Ja, aber er ist auch so ein bisschen so ein Geist, der umgeht, ne? Also es ist auch immer wieder Thema im Lager der Legion. Ja, der Burned Man ist zurück und so. Er ist so ein bisschen der Boogeyman da, ne? Mhm. Und ich sag mal, die Legion handelt ja auch anti-intellektuell, sag ich mal, was ich auch schon meinte, außer Kaiser haben da und seine Prätorianer haben da wenig Leute mit IQ höher als Zimmertemperatur, beziehungsweise die Bildung wird halt einfach nicht ermöglicht und deswegen werden die halt alle so, sind halt dumme Handlanger. Und finde ich mega, mega spannend, wie das da so alles eingeflochten wird, auf jeden Fall.
Definitiv.
Und so sind auch die Legionäre, wenn sie sich unterhalten, so, oh, der Burnt Man ist zurück und Joshua Graham ist alive, da gibt's ja auch dieses Graffiti und sowas. Und ja, finde ich cool, dass sie das gemacht haben, wie so ein Geist, der dann umgeht, ne, und dann trifft man ihn tatsächlich in Honest Arts, finde ich großartig.
Ja, genau, weil das habe ich vergessen zu erwähnen, er überlebt den Kram halt, ne, also er wird zwar mit Pech übergossen und angezündet und darunter und so weiter, aber er überlebt den Kram, aber er muss ja auch. Also wenn wir ganz ehrlich sind, wäre ja auch völlig schade, wenn der dann einfach so sang- und klanglos stirbt. Und weil du brauchst diese Legende, ne?
Es ist halt aber auch so ein biblisches Ding. Er ist ja als Burnt Man wie wiedergeboren, lässt die Legion hinter sich und ist wieder da, wo alles begann sozusagen. Er ist ja wieder im Zion Nationalpark und die Stämme sind da und die bekriegen sich untereinander und er hat sozusagen eine zweite Chance, um Sühne zu tun, sozusagen, ne?
Mhm. Er hat ja auch viel wieder zu seinem Glauben zurückgefunden. Also ist so krass, was dann passiert. Aber da kommen wir alle später noch dazu.
Ja, genau. Aber das, finde ich, ist eine mega gute Geschichte, ne? Ist einfach richtig, richtig gut. Ja, und im Jahr 2281 bereitet Kaiser dann einen zweiten Angriff auf den Hooverdamm vor. Und wir sind. Das Lager der Legion, was ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, ist im Fort am Ostufer des Colorado, quasi auf der anderen Seite des Hoover Dam. Die eine Seite ist NCA, die andere Seite ist Legion, was diese Patt-Situation ja noch besser darstellt, ne? Und Legionstruppen, was wir ja schon meinten, als wir die Situation jetzt in New Vegas hatten wir in der vorherigen Folge schon ein bisschen beleuchtet, dass einfach die Legionstruppen Nachschublinien der NCA sabotieren mit so Terrorakten. Spione sind überall zu finden. Vor allen Dingen, wenn man das finde ich halt so geil, du spielst normalerweise NCA-Storystrang und kriegst von einigen Leuten, denkst du so, ja, das sind einfach Questgeber, loyale NCA-Leute. Und wenn du dann den Legion-Storystrang spielst, erfährst du halt so, ja, geil, das sind so Doppelagenten und so, ne?
Ach, nice. Ich muss unbedingt Legion-Run machen.
Das ist wirklich, wirklich spannend. Dann gibt's die Frumentarii. Das ist auch alles begründet Römisches Reich. Diese Begrifflichkeit gab es da auch wirklich. Das sind halt so Splittertruppen, die wirklich so Sabotageakte machen, Terroreinsätze, also wer mit Warhammer 40.000 ein bisschen bewandert ist, sind so Nightlords mäßig, also die nutzen halt dieses Kreuzigen auch extrem viel und verbrennen Leute und setzen einfach Landstriche in Angst und Schrecken, und da geht ja deine Legion-Questlinie eigentlich los, wenn du willst, dass du nach Nipten, da wirst du ja verschont, da bist du ja bei Vulpus, der ist da ja gerade mit seiner Einheit. Und er sagt dir ja so, die Lotterie ist vorbei, du machst da nicht mehr mit, hast Glück gehabt, aber wenn du möchtest, haben wir eine Aufgabe für dich. Du sollst einfach mal Leuten erzählen, was du hier in Nippen gesehen hast. Kannst ruhig die Wahrheit sagen, wir wollen einfach nur, dass das verbreitet wird. Und das ist halt echt so.
Das ist dann wieder dieser Terroraspekt, ne? Kreuzigen der Terroraspekt ist so halt auch, die leben halt davon, dass die Leute vor Angst erstarren, ne?
Ja, genau. Und so sind dann auch ja die Dialoge, ne? Du kannst das ja auswählen, gehst einfach zu so einem 0815 NCR-Trooper und sagst, ja Mensch, ey, ich war in Nipten, ne? Voll furchtbar, was die da unseren Kameraden angetan haben, bla bla bla. Und der so, ah fuck ja, die Legion ist zurück. Und das ist halt echt so, du triffst ja auch, wenn du später nach Prim gehst, so Deserteure von der NCR, und die sagen halt auch so, ja, hier ist so eh nichts zu holen, Alter, die Legion, die hängt uns an Kreuze auf, warum sollen wir dann bei der NCR noch mitmachen und so, ne? Also finde ich schon mega, mega geil. Also ja, und das ist halt auch genau das Ding. Wenn wir nochmal zurück zu unserem Einleitungstext gehen mit Nipten, mit dieser Lotterie, das ist halt wirklich komplett krank, ne? Also die ersten, die Leute kriegen halt Lottoscheine und dann wird halt ausgelost, was mit den Leuten passiert. Also Nipten ist ja eh recht spannend, dass da der Bürgermeister, nachdem die Pulverbanditen aus dem Gefängnis ausgebrochen sind, hat er eigentlich direkt erkannt, wie das Ganze läuft. Also er hat so gesehen, ah, okay, die Pulverbanditen sind ausgebrochen, ich werde das jetzt zu meinem Vorteil nutzen. Und dann hat er quasi so ein Tag-Nacht-Geschäft da gemacht, weil Nipton war immer schon so ein bisschen auf Staatengrenze, das ist auch in Wirklichkeit so, das liegt genau auf der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Und da herrschen eh so ein bisschen andere Gesetze, deswegen auch mit der Lotterie recht spannend, da komme ich gleich zu. Und dann hat er sozusagen ein Taggeschäft für die Legion, glaube ich, oder für die Pulverbanditen eingerichtet und Nachtgeschäft für die NCR, damit die sich nicht in die Quere kommen. So, um von beider Seite zu profitieren. Und dann haben ihm halt Vulpus das Angebot gemacht, hier, liefer uns beide aus und du wirst verschont und deine Stadt läuft dann einfach unter Legion-Banner für 8000 Caps. Das hat er dann gemacht, wurde selber dann ja auf einem Reifenhaufen verbrannt, also hat ihm auch nicht viel gebracht. Und ja, nett. Diese Lotterie ist halt echt spannend, weil witzigerweise gibt es in Wirklichkeit in Nevada keine State Lottery, weil die ganzen Casino-Inhaber, die ganzen privaten Betreiber von Glücksspiel haben das als große Konkurrenz angesehen und haben halt per Lobbyarbeit dagegen gearbeitet, und deswegen gibt es in Nevada keine State Lottery. Also diese Lottoscheine, die sie dabei Fallout benutzen, das ist ein witziger Hint in unsere reale Welt. Und genau deshalb ist halt Nipton auch so spannend, weil es auf der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada liegt. Und Kalifornien hat eine State Lottery. So, und wenn es, also es liegt in Kalifornien quasi, aber direkt danach ist Nevada. Und das ist auch heute so, wenn es richtig krassen Jackpot gibt in der California State Lottery, gehen ganz viele Leute aus Nevada nach Nipton, um Lotto zu spielen.
Ach, geil.
Da spiegelt sich ja die Geschichte in Fallout New Vegas auch ganz gut wieder. Naja, da sehen wir auf jeden Fall das erste Mal, zu was die Legion fähig ist. Und ja, genau das, ne? Terrortaktiken, Leute kreuzigen, Angst und Schrecken verbreiten. Das ist das Ding. Und das ist im Prinzip eine reine Machtdemonstration, weil sie diese Stadt einfach nahezu auslöschen. Und es ist so in der Lotterie, die Ersten, die gezogen werden oder die Ersten, die aufgerufen werden, die werden halt enthauptet. Und alle denken so, oh Gott, wie furchtbar. Aber alles, was danach kommt, ist halt viel schlimmer. Denn die Nächsten werden gekreuzigt, dem Boxcars zertrümmern sie halt die Kniescheiben mit Hämmern. Und der bettelt dich ja nach Schmerzmitteln an, und wenn du ihm davon, glaube ich, 3 gibst, dann gibt er sich eine Überdosis und stirbt, damit erlöst du ihn quasi. Und auch so in den Häusern, ne? Also Vulpus erzählt zwar, dass Nipton überhaupt nicht wehrhaft war und dass alles nur Feiglinge waren oder die haben sich direkt ergeben. Siehst du schon in den Häusern, dass sich da einige gewehrt haben, das sind auch tote Legionäre und so. Aber generell in dem einen Haus sind so voll viele Skorpione ausgesetzt worden, die dann da die Leute umbringen, und also ganz, ganz schlimm durch dieses durch die Stadthalle von Nipton haben sie halt ihre abgerichteten Mongrelhunde gejagt, die da die ganzen Leute quasi gejagt und aufgefressen haben. Auch kein schöner Tod. Ganz viele Leute in dieser Lotterie wurden halt versklavt. Ist auch nichts, was man jetzt unbedingt will. Und mit den Sklaven zischen die dann ja auch ab. Und ich hatte ja auch in dem ersten Part in der Einleitung erwähnt, dass uns ein Irrer entgegenkommt, der uns erzählt, dass er die Lotterie gewonnen hat. Das ist der gute Oliver Swanick. Das ist ein ehemaliger Pulverbandit, der das aber hinter sich gelassen hat, weil er gesagt hat, ey, ich habe so viel Glück, da ich die Lotterie gewonnen habe. Aber der ist halt irre. Der ist halt offensichtlich traumatisiert und schreit halt, ich habe die Lotterie gewonnen, ich habe die Lotterie gewonnen. Und rennt halt aus der Stadt quasi genau in diesen Skorpion Canyon rein. So.
Nicht so geil.
Nee, also das ist auch ein weirder Charakter. Der sieht auch so richtig ätzend aus, aber ja.
Ja, voll.
Der war der Letzte, der gezogen wurde und der hat die Lotterie gewonnen. Und was uns Boxcars, der Typ mit den zertrümmerten Knien erzählt, ist halt so, ey, er hätte sich gewünscht, dass er einer der Ersten gewesen wäre, die einfach nur enthauptet wurden.
Stelle er tot,
also das mindestens. Ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. Und da fängt so an, dass du als Courier entscheiden kannst, in welche Richtung du die Waage kippen lassen willst. Ne? Also ob die Legion wirklich erfolgreich ist, hängt am Ende von deinem Handeln ab.
Wo wir ja wieder dabei sind, was halt so geil ist bei Fallout, ne? Dass du wirklich Einfluss hast.
Auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu ein paar Persönlichkeiten. Wir haben ja schon einige Leute genannt, aber wen wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ein Charakter, der zwar im Spiel mehrfach genannt wird, aber tatsächlich erst ganz im Endgame auftaucht, nämlich der Legat Lanius.
Ja, genau. Caesar und Joshua Graham haben wir ja schon abgehakt und Legat Lanius noch gar nicht. Genau, den im Prinzip ist der dann der Nachfolger von Joshua Graham, weil der war ja vorher der Legat und jetzt ist es halt dieser Lanius. Er gilt als brutaler Krieger des Ödlands. Sein Ruf reicht aus, um Feinde einzuschüchtern. Also der hat auch ein geiles Outfit. Also das Ganze mit der Maske und sowas oder dem Helm, das macht schon Eindruck, finde ich. Und er führt dann die Legion bei dem zweiten Schlacht um den Hoover-Damm an. Und ich finde das halt auch, wenn du halt NCA-Ende oder eines der anderen, also wenn du nicht das Legion-Ende spielst und gegen ihn kämpfst, ist das halt schon krass.
Ist so schnell, ey. Der ist wirklich so schnell, der Typ.
Krass. Da empfehle ich genug Speed, weil dann kann man ihn überzeugen, wieder in den Osten zurückzukehren. Also sich zurückzuziehen. Ja.
Aber was ist so die Position des Legaten denn in der Legion?
Garrett, hilf mir.
Der Legat ist grundsätzlich Heerführer. Also du bist nicht nur ein Bessergestellter, sondern du bist quasi in so einem inneren Zirkel von Planern und so. Und
militärischer Oberbefehlshaber eigentlich.
Genau, bist grundsätzlich militärischer Oberbefehlshaber. Muss nicht von allem sein. Also das bitte nicht verwechseln mit militärischer Oberbefehlshaber aus den Vereinigten Staaten oder sowas. Also du bist nicht von allem dann Chef. Das ist und bleibt Caesar. Also der hat immer noch das letzte Wort. Aber dir werden quasi für eine Kampagne, ist so ein bisschen vergleichbar mit den mit einem Generalfeldmarschall aus dem Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite. Dir wird quasi für einen Frontabschnitt, in dem Fall halt der Hoover-Damm als beispielsweise, wird halt ein Legat ernannt und der hat dann den Oberbefehlshaber für alles, was ihm dort unterstellt wurde und hat auch völlig freie Hand, was das angeht. Muss aber auch alle Konsequenzen tragen, wie wir schon gehört haben.
Ja, so ist es. Also im Zweifelsfall wirst du halt brennend vom Hoover-Damm geschmissen.
Genau.
Jetzt ist die Frage, wird er in den Canyon geschmissen oder wird er vom Hoover-Damm geschmissen?
Es ist eine große Frage.
Also man weiß es nicht so genau.
Der Malipo-Legat Joshua Graham wurde in den Grand Canyon geworfen.
Okay.
Deswegen ist es tatsächlich ja noch krasser, dass er tatsächlich überlebt hat.
Ja, vielleicht war da auch eine kleine Wasserstelle.
Ja.
Genau.
Aber da fällt
halt nur erstmal ein paar Meter.
Kevin allein zu Hause, aber das ist eine andere Geschichte. Obwohl ich da auch gar nicht mehr so sicher bin, in dem Moment, wo wir in der Serie den Legaten sehen, der hat ja die Rüstung und den Helm und so, aber ist das auch wirklich noch die gleiche Position? Wisst ihr, was ich meine? Checkt ihr?
Ja.
Also ist er wirklich da auch so militärischer Befehlshaber Oder, weil, also ich finde, er wirkt da eher, als hätte er wirklich das Sagen. Er wirkt da eher wie so ein Lucius.
Ja.
Also er wirkt ja, eher wie einer von den Prätorianern sozusagen, weil er ist ja auch so, dass er zu dem da amtierenden Kaiser hingeht und ihm so was ins Ohr sagt und sowas. Er wirkt eher so wirklich wie so ein Lucius oder so, ne? Zu dem wir gleich noch was sagen.
Ja, also und da ist ja tatsächlich aber auch wieder, also den hin zur Serie finde ich auch so geil, weil ich ja diesen Brief, den er dann da rauszieht, so geil finde, ne? Weil das ja spiegelt ja, ich finde, voll das wieder. Aber da können wir am Ende nochmal kurz drüber sprechen.
Auf jeden Fall, ja.
Genau. Vulpes.
Vulpes hatten wir auch schon zum Großteil angesprochen. Also ich glaube, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass er auch einer der Companions sein kann. Natürlich nur, wenn man sich nicht mit der Liedchen anlegt. Und man halt auch noch viel über ihn und durch und die Liedchen erfahren kann, wenn man halt ihn als Companion wählt. Ja.
Ja, und der ist ja sehr, sehr vielseitig, ne? Also wie du ihn als erstes triffst, als Mr. Fox, da hat er ja diese ich glaube nicht, dass ein Fuchs sein soll. Er hat so ein Wolfsfell als Mütze sozusagen. Aber er kommt ja auch zum Beispiel, wenn du dich mit Benny getroffen hast das erste Mal und du rausgehst, ist er der Typ in dem Anzug, der dir dann Caesars Medaille da gibt, damit du unbehelligt zum Feldlager aufbrechen kannst und sowas. Oh, er ist ja auch, er das verkleidet sich ja immer.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, das ist der gleiche Typ. Das ist
mir nicht aufgefallen.
Das ist der gleiche Typ und im Leechenlager steht er ja auch ohne seinen Wolfspelz da und so. Also der Typ ist cool. Also ich finde es halt mega geil, diese Backstory, ne? Und das Modell bei Wasteland Warfare ist auch einfach richtig stark.
Ja.
Und den Ripper finde ich richtig, richtig gut.
Und der was Typ, ihn halt so gut macht, ist, dass er ja das gesamte Spionagenetzwerk, was sich Frumentarii nennt, der Legion kontrolliert. Also er ist der absolute, also wenn man es mit Game of Thrones vergleicht, wäre er der, wie hieß der denn da noch? Der Oberspatz oder irgendwie sowas? Also er hat halt überall versucht zumindest überall seine Informanten und
ich finde das so witzig, diese Begriffe wie Frumentarii und so. Ich denke immer, wir sind im Warhammer-Podcast.
Ja, ist vor allem haben die ja auch, also es gibt jetzt kein reales Beispiel für die, ne? Das ist einfach nur ein, ja.
Ja, einfach mal ein paar Wörter zusammen, was möglichst lateinisch klingt.
Ja, warte mal, da gibt's eine Herleitung. Ich finde es richtig spannend, dass der gute Vulpus, über den redet ja auch Kaiser und erzählt uns ja auch, dass er als Kind schon in die Legion gekommen ist und er beschreibt ihn als a remarkable individual from an unremarkable tribe south of Utah. Also so durch die Blume, ich habe seine ganze Familie und seinen ganzen Stamm umgebracht, aber er hatte was auf dem Kasten.
Wobei ich mich überlegen muss, das stimmt nicht. Die Frumentarii ist tatsächlich nach römischem Vorbild, die gab es damals wirklich, ist eine die römische Militärpolizei, also eine Geheimpolizei und auch damals schon quasi ein Geheimdienst.
Ja, genau, im Prinzip das war ja das, was ich anfangs meinte, dass das auch ein reales Vorbild hat. Also richtig, richtig, richtig geil. Im Prinzip machen die das nur noch schlimmer, was sie im alten Rom schon gemacht haben.
Ja.
Finde ich eigentlich. Es ist super spannend. Ich finde es halt so geil, dass er degradiert wurde in diese Rolle. Weil seine ganze Einheit aus Centurions, die damals diese Befehle sich widersetzt haben und diesen Frontalangriff in die Flanke quasi da unterstützt haben und ihm hinterher sind, die wurden alle gekreuzigt. Seine ganze Einheit wurden alle gekreuzigt. Außer er. Er wurde halt degradiert in eine Rolle, die ihm viel besser ins Gesicht stand, wo er seine Fähigkeiten viel besser ausspielen konnte. Das finde ich halt
aber das, mega spannend. Das ist vielleicht tatsächlich auch die Schleue, die Caesar hat.
Ja, auf jeden Fall.
Dann doch zu erkennen, okay, also den kannst du auf der Position nicht lassen, weil ne, Befehl verweigert und so weiter, geht ja gar nicht. Deswegen machen wir alle seine Leute nieder. Aber der Typ hat irgendwie schon so ein Talent für, müssen wir. Apropos Talent für, Lucius, mega wichtiger Charakter. Lucius ist der Kommandant der Prätorianergarde, also der Leibgarden-Elite
Caesars sind nicht nur persönliche Leibwächter, sondern auch hier wieder, ne, da hat dann damals das Dritte Reich geklaut, quasi die SS, also die unter Waffen laufende SS, wenn du so willst, dass wir hier wirklich versuchen, das ist so eine sehr starke Elite, auch hier wieder reales Vorbild, die Prätorianer gab es halt wirklich, war die einzige Militäreinheit, die auch Lila tragen durfte, das ist ja das Zeichen der Macht im Römischen, also des Adels. Und hier wurden wirklich Veteranen und wirklich krasse Kämpfer halt nur aufgenommen, ne? Und ihn zeichnet halt wirklich unglaublich aus, dass er völlig ergeben ist. Also er ist Caesar gegenüber loyaler als irgendwas anderes. Letzter, den wir ja aber tatsächlich auch...
Was man zu Lucius noch sagen muss, er steht gar nicht auf die Sachen, die Vulpus so macht. Das ist ihm ein richtiger Dorn im Auge, weil das alles so diese Geheimhaltungsnummer, weil Lucius ist ein super offener, ehrlicher Typ, immer gerade raus und sowas, ne? Wahrscheinlich deswegen hat er auch so eine hohe Stelle bei Kaiser, weil er einfach immer die Wahrheit sagt sozusagen und Kaiser sehr viel Wert auf sein Wort legt. Und Lucius kann überhaupt nicht ab, was Vulpes macht. Also der mag ihn auch überhaupt nicht. Wenn man Vulpes tötet, dann kriegst du ja diese Medaille, nachdem du aus dem Casino kommst und dich mit Benny getroffen hast, ja trotzdem. Und der sagt dir dann ja auch, alle Verbrechen, die du gegen die Legion begangen hast, werden jetzt aufgehoben, weil Kaiser möchte dich sehen. Und wenn du Vulpes umgebracht hast, nimmt Kaiser sozusagen diesen Mord an Vulpes als Geschenk und als Begrüßung sozusagen für Lucius. Weil du Lucius damit sozusagen Gefallen getan hast. Und weil Kaiser in dem Courier dann jemanden sieht, der noch nützlicher ist als Vulpes. Also schon abgefahren.
Ja, da kommt halt dann der Pragmatismus durch, ne? Also wenn du dann unter deinen Gefolgsleuten dann irgendwie was hinkriegen kannst, dass der dann quasi dir noch loyaler ist, weil du jetzt den belohnst, der da eben gerade irgendwie Bockmist gemacht hat, also den belohnst, der den aus dem Weg geschafft hat, der deinem mit engsten Vertrauten quasi gar nicht grün war, dann ist das halt schon auch, läuft dann schon ganz gut, ne?
Ja, auf jeden Fall,
also,
weil
so stärkst also du halt Prinzip, noch mehr Loyalität im Grunde.
Ja, und Lucius wird im Prinzip als der Nachfolger für Kaiser gehandelt, aber Vulpes kann halt keiner durchblicken, weil alles, was Vulpes mit Kaiser bespricht, ist halt immer so hinter verschlossenen Türen und Tuschel, Tuschel. Und den kann halt selbst Lucius nicht richtig einschätzen. Und deswegen ist er sich nicht so ganz sicher, ob er wirklich die Nummer zwei ist.
Wie es schon das immer ist ja so war,
das quasi Machtinstrument.
Ja, genau. Aber das war schon immer so, dass gerade diese Geheimdienstleute schon immer von dem Rest, also gerade von den, ich sag mal in Anführungsstrichen, ehrlichen Politikern, sehr, sehr misstrauisch beäugt werden, weil einfach gar nicht zu durchblicken, der Bums, ne? Also ja. hast ja in realen Vorbildern, aber halt auch in der hiesigen Popkultur, wo wir immer wieder bei 40K sind, während der Horus-Heresie war ja auch hier sein engster Vertrauter, der ja auch viel dann mit, wie hieß der denn noch? Ich komme gerade tatsächlich auf den Namen nicht, aber es ist auch nicht so wild. Aber der hat halt auch viel mit Geheimdienst, also mit Spionen zu tun und so weiter und so fort. Und da ist halt auch so, dass alle anderen den sehr misstrauisch beäugen und so. Hat der wirklich nur und so weiter? Und ja, also von daher dieses Misstrauen gegenüber denjenigen, die halt quasi so ein Netz aus Spionen betreuen, ist durchaus vernünftig, weil im Grunde nur die kennen die Spione und nur die haben auch wirklich Kontrolle über die und das ist schon auch immer so ein Machtfaktor, ne?
Mhm. Ich habe übrigens, das ist übrigens ein Kojotenpelz, den er trägt, der Vulpus.
Ah, das ergibt Sinn. Da gibt es ja viele Kojoten im Ödl.
Glaube ich auch schwierig, einen echten Wolfspelz aufzutreiben in der Gegend.
Ja. Gibt es nur in Niedersachsen echte Wölfe.
Oh Gott. Dafür, wenn du die Leute dort fragst, darfst du deine Kinder nicht mehr rauslassen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, und dann haben wir noch Aurelius of Phoenix. Eine der schlimmsten deutschen Übersetzungen, denn da heißt Aurelius von
aus,
Phoenix.
Aus genau, von Phoenix oder aus Phoenix, also je nachdem, wo das ist.
Ich habe es in dem deutschen Skript überhaupt nicht gecheckt, weil ich immer dachte, hä, von Phoenix? Was ist das denn? Harry Potter oder was? Aber nein, es ist Aurelius of Phoenix. Und ja, witzig, Aurelius, ein römischer Name, bla bla bla, of Phoenix, ja, der Staat, die Stadt Phoenix in Arizona natürlich. Ja, finde ich sehr gut. Ist ja, ein offizielle Legion.
Ja, wie wir im Vorgespräch schon gesprochen, du schnallst es ja wirklich erst. Also wenn du es auf Englisch sprichst, ja okay, aber du schnallst es ja wirklich nur, wenn du das letzte Wort wirklich Englisch aussprichst, sonst schnallst du es halt gar nicht, also dass das irgendeinen Bezug auf seine Herkunft haben soll, ne?
Ich möchte auch bitte jetzt spätestens, dass wir uns nur noch mit dem englischen Original auseinandersetzen, weil mich das einfach tierisch nervt.
Ja, kann ich voll verstehen.
Ich finde das ganz, ganz schlimm.
Wenn wir die Deutschen immer mal erwähnen, die deutschen Sachen, aber ja.
Weil sie so beschissen lustig sind.
Ja.
Er ist zumindest, um ihn ganz kurz abzuschließen, weil ich finde, so spannend ist er halt auch tatsächlich.
Nein.
Er stellt quasi den Legaten beziehungsweise den militärischen Oberbefehlshaber der Legion in der Mojave-Wüste dar. Punkt.
Ja.
Also mehr ist er halt nicht.
Ja, er ist auf der Westseite vom Colorado River und ist da in Cottonwood Cove. Und er ist da halt Anführer der Streitkräfte und ist da auch in dem Lager zu finden. Du kannst bei ihm NCR Doc-Tags abgeben, um dann...
Ach, der Kerl ist das. Ja, oh, jetzt habe ich ein Bild.
Kannst du im Prinzip bei ihm eintauschen. Das Gleiche gibt es ja auf NCR-Seite. Da gibst du diese NCR Doc-Tags ab. Und ja, danke, vielen, vielen Dank für deine Ehrerbietung und bla, 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 meine toten Männer, bla. Und da ist es eher so, ja, bring mir Beweise für tote NCR-Soldaten. Ist ja super. So. Und,
aber
ja.
Fand ich jetzt, also das ist im Grunde ist das so ein NSC-Händler gewesen, wo du quasi dein erlegte Skalps tauscht gegen Ruf, aber ich fand, mehr war er nicht.
Nee, nicht wirklich.
Ja, kannst mit ihm ein bisschen labern, er ist ja stolz, die Rüstung zu tragen, bla 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 bla. Er ist halt so ein Archetyp-Zenturion.
Genau.
Ja.
Aber hat eine sehr hübsche Rüstung, gefühlt, du kriegst,
nee, ist nicht.
Aber du kriegst halt auch nichts aus ihm raus. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl mit dem, oh, da will ich jetzt irgendwie näher oder mich länger mit ihm unterhalten, weil, oh, da stecken ja richtig noch Infos in den Texten. Sondern das ist eher so, ah ja, okay, ja, ah, kenne ich ja, okay, ja, boah. Ja. Nächstes Mal komme ich nur noch und bring dir Doc-Tags. So.
Ja, genau. Hier, nimm die, gib mir ein paar Caps und dann sind wir gut.
Ja. Ja, da kannst du ja auch, glaube ich, von der NCR aus gibt es da, glaube ich, dieses Quest, dass du da irgendwie Wanzen anbringst oder sowas. Da sollst du doch die Legion ausspionieren. Und du kannst aber auch genauso gut sagen, hier, guck mal, die NCR hat mir Wanzen gegeben, die wollen dich ausspionieren und dann kriegst du Legion Fame und Caps und so. Ja. Kannst du auch beide Seiten machen, aber ja. Cottonwood Cove, das geile Lager, wo Phil mir erklärt hat, wie man so ein Laster mit radioaktiven Fässern, die Fässer da runterrollen lassen kann und einfach das ganze Lager verseucht. Also sehr spaßiges Areal auf jeden Fall.
Oh, den Track, an den kann ich mich noch erinnern, aber das wusste ich nicht, dass das geht.
Das hat Phil mir im Stream gezeigt. Meinte er so, ey, mach doch das mit Fässern. Ich so, was mit den Fässern? Weil ich habe da mal alle abgeknallt. Und dann, geil, das ist ja krank. Und dann kommt doch dieser eine Typ von der Legion, der so einen Strahlenschutzanzug trägt. Ich habe denen immer gesagt, dass die Anzüge anziehen sollen.
Geil.
Und alle anderen sind nur so dampfende grüne Kadaver.
Oh mein Gott.
Immer den Helm tragen.
Ich will das wirklich nochmal spielen.
Richtig gut, richtig gut. Ja, sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir, glaube ich, die Legion ganz gut abgehandelt, oder?
Ja. Jetzt brauchen wir noch ein Wort der Woche.
Ja.
Ja, da hätten wir jetzt ja mehrere zur Auswahl. Also entweder englisches Original oder jeder nur ein Kreuz. Spalter.
Jeder nur ein Kreuz, finde ich gut.
Nicht dann, alle auf einmal.
Genau, wenn ihr irgendwo irgendwas zu dieser Folge postet, irgendwie einen Kommentar irgendwo lassen wollt oder sowas, haut hinter, ne? Jeder nur ein Kreuz. Zusammengeschrieben natürlich, weil es ist das Wort der Woche.
Es ist das Wort, nicht der Satz, ne?
Genau.
Ja, genau. Es ist das Wort der Woche, deswegen jeder nur ein Kreuz, ein Wort hinter das Hashtag. Super. Ja, hinter dem Hashtag ist ja alles immer nur ein Wort.
Genau. Ja, nur nicht, dass wir nachher nur Kreuz haben oder jeder. Hashtag jeder.
Hashtag jeder. Das ist auf jeden Fall stark frequentiert, glaube ich, dann.
Auf jeden Fall.
Gut.
Super.
Dann schnüren wir den Sack mal zu und freuen uns heute Abend auf einen Stream Fallout 2.
Sehr cool.
Und so verabschieden wir uns heute und sehen uns dann heute Abend im Stream. Jeden Dienstag. Wir spielen Fallout 2. Bis denn dann.
Na tschö.
Tschüss.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault. Das ist Nukercast, dein Fallout-Lore-Podcast.